Anderen Menschen den Spiegel vorzuhalten, ist eine sehr effektive Methode, um Veränderung zu bewirken. Vor einigen Monaten hat der Main-Taunus-Kreis eine Kampagne gestartet. Das sehen wir gleich auf der nächsten Folie. Michael, magst du die mal anwerfen, bitte? Ich habe die vor einigen Wochen, als ich selber vom Familienzentrum Darmstadt stand, gesehen. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe sofort mein Smartphone aus der Hand gelegt, als ich mit meinem Sohn da stand. Vielleicht zeigst du nochmal die zweite Folie. Ja, so sieht dich dein Kind, steht dort. Ja. Es sieht also Vater und Mutter immer mit dem Handy in der Hand. Und sich den Spiegel vorzuhalten oder anderen mal den Spiegel vorzuhalten, mal gucken, so schau mal, wie du eigentlich wirkst. Schau mal, wie das eigentlich aussieht. Schau mal, was du darstellst. Das ist eine sehr effektive Methode. Und ich glaube, dass das Buch Jona eigentlich ähnliche Wirkung auf uns haben soll. Zumindest auf uns Fromme. Ich glaube, dass Gott uns durch das Buch Jona sagen möchte, hey, mein Herz dafür, dass sich die ganze Menschheit mit mir versöhnt, das ist so groß. Mein Herz für die Menschen außerhalb von eurem religiösen System ist so groß. Meine Gnade und meine Liebe gilt auch ihnen. Hört bitte auf, ihr Frommen, euch nur um euch selbst zu drehen. Ich glaube, dass das der Spiegel ist, den Gott uns unter anderem durch das Buch Jona vorhalten möchte. Vielleicht bist du auch heute hier und kannst mit Gemeinde und Glauben gar nicht viel anfangen. Vielleicht gibt es sogar einige Dinge, die dich an Christen so generell nerven oder die du am Christentum eher sehr schwierig findest. Wir freuen uns von Herzen, dass du heute da bist. Und ich kann dir sagen, heute ist dein Glückstag. Ja? Heute ist der Tag, an dem die Frommen den Spiegel vorgehalten bekommen. Das heißt, du kannst dich sehr, sehr entspannt an die Seite setzen und gucken, was passiert. Du kannst dir sogar gucken, wie macht sich der oder die, die mich heute eingeladen hat, eigentlich mit diesem Thema. Und du kannst genüsslich zuschauen, zumindest beim größten Teil der Predigt. Eine Sache ist noch wichtig, wenn man den Spiegel vorgehalten bekommt. Es ist wichtig, dass man guckt, mit wem in diesem Spiegelbild und mit welchem Faktor soll ich mich da jetzt genau identifizieren. Vielleicht können wir nochmal das Bild von der Frau sehen, Michael, bitte. Genau, man sieht hier ja verschiedene Sachen drauf. Ja? Also man kann jetzt überlegen, was soll mir dieses Bild sagen? Ist es, soll ich das Kind sein, also heißt es, ich soll mich mehr ausruhen? Soll ich mir vielleicht für mein Kind zwei rosa Elefanten, einen Stern und so eine kleine Holzfigur kaufen, damit es mehr spielen kann? Ist es eine Werbung für iPhones? Ist es alles nicht? Als Elternteil ist die Idee, dass man sich mit dieser Mutter identifiziert und überlegt, ist mein Smartphone-Konsum angemessen oder sieht mich mein Kind ständig nur mit diesem Ding vor der Nase? Ja, also das ist die Idee. Zu keinen anderen Schlüssen soll man kommen. Und deshalb wollen wir jetzt mal reingucken, welchen Spiegel uns Gott in Kapitel 3 vom Buch Jona vorhält. Ja? Und wir müssen überlegen, mit welchem Charakter in dieser Geschichte wir uns identifizieren sollen. Es ist, ich verrate schon mal so viel, es ist nicht Gott. Ja? Gott kommt zwar auch drin vor, aber mit dem sollen wir uns in diesem Fall so nicht identifizieren. Also lasst uns mal schauen, was Gott uns zeigt. Jona Kapitel 3 und wir machen einen kurzen Rückblick. Denn es war wahrscheinlich nicht jeder in den letzten zwei Wochen hier, deswegen gucken wir noch mal ein bisschen nach, was ist eigentlich in den ersten zwei Kapiteln passiert. Das Buch Jona handelt von einem Propheten, der ungefähr im 8. Jahrhundert vor Christus im heutigen Israel gelebt hat. Und dieser Prophet wird beauftragt, nach Ninive zu gehen. Das ist eine Stadt im heutigen Irak. Es war damals die Hauptstadt des Assyrischen Reiches. Wir sehen mal eine Folie, wie weit das ungefähr gewesen ist. Ja, also man war weit über 1000 Kilometer unterwegs. Jona war so etwas wie der oberste Hofberater des israelitischen Königs. Und die Assyrer waren die brutalsten Feinde des Volkes Israels. Und Jona ahnt schon, also Jona bekommt da den Auftrag, in diese Stadt zu gehen, da nach Ninive, und dort zu predigen. Und Jona ahnt schon, ich glaube, Gott will diesen Leuten gnädig sein. Und das passt ihm überhaupt nicht. Und deswegen flieht er mit einem Schiff in die entgegengesetzte Richtung. Und irgendwann in der Geschichte wird er von Bord dieses Schiffes geworfen und von einem Fisch verschluckt. Wir haben letzte Woche gehört, dass das durchaus mal vorkommen kann, dass Menschen von Fischen verschluckt werden. Soweit so gut. Aber die Geschichte berichtet dann etwas ganz Wundersames. Nämlich, dass er 3 Tage im Bauch des Fisches überlegt und dann wieder an Land gespuckt wird. Und ich finde es ganz interessant, diese Debatte, ob es diesen Fisch gegeben hat und ob Menschen in Fischen überleben können oder so, die gibt es erst seit ungefähr 150 Jahren. Und ich sage dir mal, was ich dabei denke. Und falls du echt große Probleme damit hast, zu glauben, dass Gott da ein Wunder getan hat, völlig in Ordnung, dann biete ich dir einen Ausweg an. Okay? Im Prinzip glaube ich, dass Gott Menschen geschaffen hat. Menschen sind seit ungefähr 70 Jahren in der Lage, Atom-U-Boote zu bauen, in denen sich Menschen praktisch unbegrenzt, zumindest so lange, bis ihr Nahrungsmittelvorrat zu Ende geht, unter Wasser existieren können. Ja, man kann sogar Sauerstoff unter Wasser erzeugen. Und mein Gedankengang ist einfach folgender. Wenn Gott es hinbekommt, Menschen zu erschaffen, die solche Atom-U-Boote kreieren können, dann glaube ich, dass Gott zumindest so ein Wunder tun kann, dass ein Mensch 3 Tage in einem Bauch eines Fisches überlebt. Aber es ist völlig okay, wenn du sagst, kann ich momentan nicht mitleben. Echt okay. Wenn du das nicht glauben kannst, dann bitte ich dich einfach, das Buch Jona so zu sehen wie den Film, der dich am allermeisten inspiriert hat. Ja, oder das beste fiktive Buch, das du je gelesen hast, das dich ermutigt hat, mehr für deine Ehe zu kämpfen, deine Träume zu verfolgen oder endlich den Heiratsantrag zu machen, auf den du dich schon so lange gefreut hast. Ja? Weil ich möchte nicht, dass du nur wegen dieses Fisches diese geniale Botschaft von diesem Buch Jona verpasst. Also, Jona wurde wieder ans Land gespuckt und dann geschieht Folgendes. Und wir sehen das, ihr müsst nachher mal vorbeikommen hier vorne. Ja? Janine hat das komplett als Comic hier aufgemalt. Ist total irre. Also kommt nachher mal vor, ihr in den ersten Reihen seht das, aber ihr von hinten müsst unbedingt mal kommen und euch das anschauen. Also Jona kommt wieder ans Land, man sieht ja noch so ein paar Fischgräten an seinem Rücken dran, der ist so von Magensäften ein bisschen durchlöchert. Und da kommt das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu ihm. Denn Gott sagte, geh nach Ninive, der großen Stadt, und rufe dort aus, was ich dir auftrage. Diesmal gehorchte Jona dem Herrn und ging nach Ninive. Zweite Chance, Jona hat verstanden, dass er vor Gott nicht davonlaufen kann und deshalb macht er sich auf den Weg. Viele 100 Kilometer oder sogar weit über 1000. Er ist mehrere Wochen unterwegs gewesen, in denen er lange überlegen konnte, was sage ich dort eigentlich? Die Stadt, steht dann weiter dort, war ungeheuer groß. Man brauchte 3 Tage, um vom einen Ende zum anderen zu kommen. Jona ging eine Tagesreise weit in die Stadt hinein, dann stellte er sich hin und rief, noch 40 Tage und Ninive ist ein Trümmerhaufen. Im hebräischen Text hat diese Predigt nur 5 Worte. Und man kann jetzt darüber streiten, wie engagiert er ist, aber wenn man sich so das ganze Buch Jona anguckt, dann kann man so denken, boah, der hatte, keine Ahnung, eine Woche lang komplett Zeit für eine Predigtvorbereitung. Und dann 5 Worte. Also es ist zumindest ein bisschen unvollständig, weil, also ich meine, selbst wenn man nach Darmstadt ins Zentrum hineingeht und dort auf dem Luisenplatz predigt, hören es ja trotzdem nur ein paar 100 Leute. Und er predigt eine ganz interessante Botschaft. Noch 40 Tage hat Gott ihm aufgetragen und Ninive ist ein Trümmerhaufen. Das, was hier mit Trümmerhaufen oder eigentlich Zerstörung übersetzt wird, das kann allerdings auch umkehren bedeuten. Das heißt, diese Botschaft, diese Predigt hat schon 2 Ebenen. Entweder zerstört oder umkehren. Man könnte vielleicht sagen, um dieses Bild so ein bisschen besser zu haben, er hat irgendwie sowas gepredigt wie noch 40 Tage und Gott wird diese Stadt auf den Kopf stellen. Und Jona hofft, weil das die größten Feinde des Volkes Israels sind, dass auf den Kopf stellen hoffentlich zerstören bedeutet. Aber Gott gibt Jona diese Botschaft in der Hoffnung, dass sich diese Stadt auf den Kopf stellen lässt, weil die Einwohner umkehren und aufhören, sich dafür auszuzeichnen, dass sie das brutalste Volk der damaligen Zeit sind. Und er hofft, dass er sich mit diesem Volk versöhnen kann und dass sie von diesen schlimmen Taten umkehren und er ihnen vergeben kann. Also haben wir Charakter 1 in unserem Spiegel. Wir haben Jona. Er ist religiös, er geht regelmäßig in den Gottesdienst, er ist ein auf wundersame Weise geretteter, frommer Mensch und man kann sagen, mit dieser 5-Worte-Predigt erfüllt er das Mindestmaß an evangelistischer Aktivität. Ja? Charakter 2, die Einwohner von Ninive, der König und die Tiere. Vers 5 steht, die Leute von Ninive setzten ihre Hoffnung auf Gott. Sie beschlossen zu fasten. Und alle, Reiche wie Arme, legten zum Zeichen der Reue den Sack an. Die Einwohner von Ninive verstehen diese doppeldeutige Botschaft auch erstmal so, als wenn ihnen hier großes Unheil droht. Aber sie haben die verzweifelte Hoffnung, dass Gott sich vielleicht noch umstimmen lässt. Und dann ist es tatsächlich so, dass sie auf ihren Knien sind, dass sie sich Bußgewänder anziehen, dass sie sich Asche quasi übers Haupt streuen. Und dass sie die verzweifelte Hoffnung zum Ausdruck bringen, dass Gott vielleicht doch Gnade walten lässt und diese Stadt nicht zerstört. Und dann werden hier im Endeffekt 2 Stereotype gegenübergestellt. Auf der einen Seite ist der Prophet, der Fromme, der Gottesdienstgänger, der erst ins Meer geworfen werden muss, um endlich Gottes Auftrag nachzugehen. Und auf der anderen Seite ist das schlimmste Volk der damaligen Zeit, das sind die Gemeinen, die eine Fünf-Worte-Botschaft hören und sofort umkehren. Die Buße tun, die fasten und die versuchen, auf Gott zu hören. Und der Gegensatz wird sogar noch krasser, denn der König von Ninive hört auch von dieser Botschaft. Jonas Botschaft, ab Vers 6, war nämlich dem König von Ninive gemeldet worden. Der stieg von seinem Thron, legte den Königsmantel ab, zog den Sack an und setzte sich in die Asche. Er ließ in der ganzen Stadt ausrufen, hört den Befehl des Königs und seiner Minister. Niemand darf etwas essen oder trinken, weder Mensch noch Rind noch Schaf. Menschen und Vieh sollen den Sack anlegen und laut zu Gott rufen. Alle sollen von ihrem bösen Weg umkehren und aufhören, Unrecht zu tun. Das ist ungefähr so, als würde die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg eine Rede vor dem Weißen Haus halten und Donald Trump würde danach sichtlich geknickt vor die Presse treten und der Welt verkünden, dass er das größte Umweltschutzprogramm, das die Welt jemals gesehen hat, starten wird. Dass er sein Flugzeug verkaufen wird und in eine günstigere, energiesparende Wohnung ziehen wird. Wir sehen das auf der nächsten Folie. Ungefähr so müsste das aussehen. Was der König hier macht, das wäre ungefähr so, wir sehen das auf der nächsten Folie, als würde Wladimir Putin verkünden, dass ihm die Annexion der Krim aufrichtig leid tut, dass er sie zurückgibt und die Ukraine dafür entschädigen würde. Es wäre so, als wenn der Führer des Islamischen Staates um Vergebung bitten würde für alle Anschläge und Gräueltaten und er sich freiwillig den Behörden stellen würde. Aber die Reaktion des Königs wird sogar noch wundersamer. Folie 12, bitte Michael. Vielleicht, der sagt nämlich dann, vielleicht lässt Gott sich umstimmen. Vielleicht können wir seinen schweren Zorn besänftigen und er lässt uns am Leben. Wisst ihr, das ist keineswegs für diese Einwohner von Ninive ein Automatismus zu sagen, ach ja, wir wissen ja, Götter funktionieren ja so, wir tun ein bisschen Buße, wir weinen ein bisschen, wir sagen, oh, es tut uns so leid und dann werden die sich schon umstimmen lassen. Dieses vielleicht drückt aus, dass diese Buße in diesem Moment wirklich ernst gemeint ist. Es ist ein ehrliches Vertrauen darauf, dass Gott gnädig ist. Und sogar die Tiere machen mit. Also der zweite Charakter wird Jona ebenfalls hier jetzt gegenübergestellt, in diesem Spiegel. Die Heiden, die von der wahren Religion nichts wissen, eins der brutalsten Völker ihrer Generation, die nach einer Fünf-Worte-Predigt umfassend Buße tun, die dann anfangen, an Gott zu glauben, Arme, Reiche und sogar der König machen mit. Sie hören auf, sich gegenseitig und anderen Gewalt anzutun. Was würdet ihr sagen, wenn man davon ausgeht, dass Gott uns mit dem Buch Jona den Spiegel vorhalten möchte? Mit welchem der beiden Charaktere sollten wir Fromme uns identifizieren? Ich kann mich ganz gut mit Jona identifizieren. Denn wenn ich ehrlich bin, bewegt sich der Fokus meines Lebens immer wieder in meine Richtung. Immer wieder zu meinen Zielen, zu meinen Träumen. Und ich habe dann oft keine Zeit noch für meine Nachbarn zu beten. Und es ist mir irgendwie unangenehm manchmal, Bekannte noch zu irgendeinem Event hier in die Gemeinde einzuladen. Und irgendwie treffe ich mich dann oft auch lieber in der Freizeit mit meinen frommen Freunden, als neue Beziehungen anzufangen. Und man könnte jetzt Schluss machen an diesem Teil und sich ein bisschen schlecht fühlen. Und dann irgendwie genauso weitermachen wie vorher. Das Coole ist allerdings, dass in diesem Spiegelbild noch ein dritter Charakter auftaucht. Ich habe vor einigen Wochen mit einem meiner Söhne vor einem Spiegel gestanden, weil ich ihm auch den Spiegel vorhalten wollte. Aber ich habe das nicht gemacht, um ihn zu blamieren. Ich habe das nicht gemacht, damit alle anderen mitkriegen, guck mal, wie du dich benimmst. Sondern ich wollte, dass er sich positiv verändert. Und das Coole ist, hinter uns frommen Jonas steht auch ein liebender Vater. Der ist auch in diesem Spiegelbild zu sehen. Und der will uns nicht blamieren, sondern der will uns einladen in seine große Versöhnungsmission mit dieser Welt. Der dritte Charakter in diesem Spiegelbild, das Gott uns vorhält, ist er selber. Denn Gott hat ein ganz großes Interesse in diesem Buch. Er will Menschen, die vor ihm wegrennen und andere Wege gehen, seine Gnade erweisen. Er will sie Jona erweisen und er will sie den Einwohnern von Ninive erweisen. Und das steht hier bereits in den ersten Versen, wenn von der Größe Ninives gesprochen wird. Da steht nämlich, wenn man das in einer anderen Übersetzung anguckt, eigentlich, Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tage zu durchwandern. Und das heißt nicht, dass Gott diese Stadt gesehen hat und gesagt, Mensch, die ist aber groß, hätte ich gar nicht selber hinbekommen, sondern das bedeutet, dass diese Menschen Gott am Herzen liegen. Und wir haben das bereits gehört, in dieser Botschaft, in dieser doppeldeutigen Botschaft steckt bereits drin, dass Gott die Hoffnung hat, dass die Menschen von Ninive umkehren. Und Gott zeigt tatsächlich am Ende Barmherzigkeit mit den Einwohnern. Das Kapitel 3 schließt mit den Worten, Gott sah, dass sie von ihren schlechten Wegen umgekehrt waren. Oder als Gott sah, dass sie von ihren schlechten Wegen umgekehrt waren, bedauerte er, dass er ihnen Unheil angedroht hatte und verschonte sie. Und genau das bringt Jona dann wieder auf die Palme, aber das werden wir nächste Woche von Thomas hören. Gott will zu jeder Zeit, an jedem Ort, dass sich Menschen mit ihm versöhnen. Und er will uns dabei integrieren und mitmachen lassen. Was machen wir jetzt damit? Ich glaube, dass es im Leben für alles Zeiten gibt. Es gibt Phasen für Ruhe, für Wiederherstellung und für Heilung. Und ich möchte mit diesen Fragen, die ich jetzt gleich stelle, nicht bewirken, dass du dich schuldig fühlst. Okay? Also die erste Frage, welche Phase in deinem Leben ist gerade dran? Ist es eine Phase für Ruhe, Wiederherstellung und Heilung? Oder ist es für dich dran, Gottes Auftrag für die Versöhnung von ihm mit dieser Welt wieder neu in den Fokus zu nehmen? Die zweite Frage. Hat Gott dich schon mal zu etwas berufen und du bist vor ihm weggelaufen? So wie Jona? Dieses Kapitel ist so deutlich, dass Gott ein Gott der zweiten, der dritten, der vierten und der fünften Chance ist. Vielleicht ist heute der Tag, an dem Gott dich wieder an diese Berufung erinnert. Und heute ist für dich der Moment, dieser Berufung nachzukommen. Die dritte Frage, inwieweit setzt du deine Zeit, deine Fähigkeiten, dein Geld, deine Leidenschaften ein, um dich in Gottes Plan mit dieser Welt einzuklinken? Ihr habt das mitbekommen, seit ein paar Wochen findet bei uns ein Alpha-Kurs statt. Und ich gebe euch jetzt mal einen kleinen Einblick, wie das ist, hier in der Gemeinde zu arbeiten, wenn man gerade frisch anfängt. Das ist total cool. Wenn man hier so herzieht und in der Gemeinde anfängt, dann kriegt man so viele Essenseinladungen. Ja, und alle interessieren sich für einen. Wirklich, ich meine, es ist nicht flapsig, das ist echt richtig, richtig cool. Wir haben das sehr, sehr genossen, als wir hierher kamen. Und Pirik und Hanna, die könnten das auch machen. Die könnten jetzt ein halbes Jahr sagen, komm, ich hätte es beinahe gesagt, wir fressen uns jetzt hier mal so richtig durch. Aber wir könnten uns doch jetzt von allen mal einladen lassen und so. Ne? Und das machen die auch so ein bisschen. Aber, und das beeindruckt mich total. Die haben gesagt, nee, komm, wir wollen in dieser Zeit auch wirklich einen Unterschied machen im Leben von Menschen, die Jesus noch gar nicht kennen. Und deswegen haben sie angefangen, einen Alpha-Kurs zu starten. Peter und Jesse sind mit dabei. Und ich glaube, mit so einem kleinen Baby ist man manchmal ganz gut beschäftigt. Stimmt's, Peter? Und trotzdem macht ihr euch donnerstags auf und seid dabei hier am Start. Bernd und Ursula sind dabei. Die haben hier gerade den ganzen Winter den Winterspielplatz und Elterntalk gerockt. Und jetzt helfen sie mit, diesen Alpha-Kurs zu veranstalten. Und es gibt viele, viele Leute, die für euch kochen. Und ich bin echt begeistert davon, dass ihr eure Zeit, eure Ressourcen, eure Talente, eure Leidenschaften einsetzt, damit andere Menschen Jesus kennenlernen. Danke für euren Einsatz. Inwieweit setzt du deine Fähigkeiten, dein Geld, deine Leidenschaften ein, um dich in Gottes Plan mit dieser Welt einzuklinken? Die vierte Frage. Wofür betest du? Ich habe mir in der Vorbereitung eine Frage gestellt zu meinem persönlichen Gebetsleben. Wenn Gott alle meine Gebete innerhalb eines Jahres erhören würde oder die Gebete, die ich im letzten Jahr gesprochen habe, so, also wenn Gott wirklich so wäre, als wenn diese Wunder wie hier in Ninive wirklich passieren würden, hätte sich in Darmstadt was verändert? Wenn Gott alle meine Gebete erhören würde, würde sich in meiner Nachbarschaft und in meiner Stadt etwas verändern? Oder bete ich irgendwie nur für gute Noten meiner Kinder in der Schule und dass wir mit dem Stress ein bisschen besser klarkommen und dass das Auto nicht so oft kaputt geht? Wofür beten wir? Ich lade uns ein, dass wir, so wie Paulus es im Kolosserbrief sagt, mit aller Ausdauer und voll Dankbarkeit gegenüber Gott nicht im Beten nachlassen. Er schreibt dort, tretet auch für uns ein, wenn ihr betet. Bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat und für das ich im Gefängnis bin. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und dieses Geheimnis klar und verständlich verkünden kann. Und ich glaube, wenn wir mal eine Liste machen würden von Menschen in unserer Nachbarschaft, an unserem Arbeitsplatz, in unseren Vereinen, an anderen Orten, wo wir Leute kennen. Dann kommen da so 40 Menschen vielleicht zusammen, die Jesus nicht kennen. Und ich lade uns ein, dass wir für diese Menschen beten. Weil wisst ihr, was ich glaube? Dass in 2019 zumindest einer von diesen Menschen auf dieser Liste offen ist für Jesus. Ich lade uns ein, dass wir dahin kommen, für die Menschen in unserem Umfeld zu beten. Und die letzte Frage, kann es sein, dass es noch mehr da draußen gibt? Für die Menschen in Ninive hat sich nach einer 5-Worte-Predigt ihre Sicht auf die Welt ein für alle Mal verändert. Vielleicht hast du dich ganz gut eingerichtet mit deiner Sicht auf die Welt. Aber es gibt Momente, in denen du trotzdem überlegst, gibt es einen Gott? Gibt es eigentlich irgendetwas nach dem Tod? Gibt es mehr in diesem Leben zu entdecken, als ich bisher entdeckt habe? Dann lade ich dich herzlich ein, diesen Fragen nochmal neu nachzugehen. Vielleicht fragst du die Person, die dich heute hierhin eingeladen hat, sag mal, wer ist dieser Jesus Christus eigentlich für dich? Wie erlebst du ihn und wie hast du ihn kennengelernt? Vielleicht besuchst du die Seite alphakurs.de und schaust, ob es in deiner Nähe einen Alphakurs gibt. Vielleicht fängst du an, diesem Jesus nochmal neu eine Chance zu geben, indem du dir eins der Evangelien, der Berichte über ihn, nochmal schnappst und beginnst darin zu lesen. Wir werden jetzt gleich ein Video sehen mit ein paar Eindrücken aus Darmstadt. Denn ich glaube, dass Gott ein Herz für diese Stadt und diesen Landkreis hat. Er möchte sich mit Menschen in dieser Stadt versöhnen. Er will Menschen retten. Und ich lade uns einfach ein, dass wir während dieses Videos und dem Lied God of the City ihm symbolisch unser Herz hinhalten, damit er es verändert, damit er es neu mit Liebe für die Menschen in dieser Stadt und in unserer Umgebung füllt. Denn anders als Jesus, anders als Jona, hat Jesus nicht gezögert, seine Agenda aufzugeben, sondern er ist in den Plan Gottes eingetreten. Er ist in diese Welt gekommen, um uns zu retten, uns nach Hause zu bringen. Ostern ist noch nicht lange her. Wir haben das dort gesehen, was Jesus Christus auf sich genommen hat, um uns nach Hause zu bringen. Und ich lade uns ein, dass wir diesem Jesus jetzt unser Herz hinhalten und ihn bitten, dass er unser Herz neu mit Liebe füllt. Amen.